die Lese-Rechtschreibschwäche der SA-mRNA-Impfstoffe oder die Frage, bekomme ich von SA-mRNA-Impfstoffen Krebs? In dieser Episode wollen wir uns nochmal ein drittes Mal mit den SA-mRNA-Impfstoffen beschäftigen und machen einen wissenschaftlichen Deep Dive. Das heißt, er adressiert vor allen Dingen all jene, die sich wirklich tief und in der Tiefe mit den Mechanismen beschäftigen wollen. Das kommt auch nicht ganz ohne Fachbegriffe aus, aber wir haben uns Mühe gegeben, es verständlich zu halten. Und hier kommen die Fragen im Einzelnen. Was ist Transkription? Wie funktioniert die Transkription bei den SA-mRNA-Impfstoffen? Wie lange ist der Impfstoff aktiv und welche Konsequenzen hat das? Was kann dabei alles schiefgehen? Kann es sein, dass SA-mRNA-Impfstoffe die Tumorbildung begünstigen? Und zum Schluss ein Ausblick, wie können Impfstoffe in der Zukunft sicherer gemacht werden? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode unseres grandiosen Podcasts und nun wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Und heute machen wir ein drittes Mal das Thema SA-mRNA. Und zwar, weil so viel dazu gesagt werden muss und so viel gefragt werden kann und wir immer noch nicht so richtig den Deep Dive gemacht haben. Das wollen wir heute tun. Für alle diejenigen, die versuchen, das Thema völlig ohne Fachbegriffe zu verstehen, das ist heute nicht möglich. Das ist auch nicht der Anspruch. Nichtsdestotrotz werden wir uns ganz viel Mühe geben, das für jeden verständlich zu machen. Aber bestimmte Dinge erfordern ein gewisses Vokabular, weil bestimmte Dinge nun mal benannt werden müssen. Und das wollen wir heute tun. Es ist also vor allen Dingen an diejenigen unter uns, die sich in dem Thema ganz tief aufhalten und für alle die, die ganz tief reinkommen wollen. So viel Vorbemerkung und nun begrüßen wir wieder unsere Vorständin Dr. Sibylle Freund von der EFI. Herzlich willkommen, liebe Sibylle.
Hallo, lieber Hauke.
Und den wissenschaftlichen Beirat, auch bei uns im Verein Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung, Dr. Kai Klapproth. Herzlich willkommen, lieber Kai.
Hallo zusammen.
Genau. Und dann wollen wir uns auch gar nicht wahnsinnig lange mehr aufhalten mit Vorbemerkungen, sondern direkt rein oder einsteigen in das Thema mit dem Thema, was ist eigentlich Transkription? Gerade bei dem Thema, vielleicht könnt ihr dazu nochmal eine ganz kleine Schleife machen. SA-mRNA, Self-Amplifying, was heißt das eigentlich ganz genau? Aber genau darum geht's. Sibylle, mach den Anfang.
Genau, also ich würde gerne mal anfangen bei Abi-Niveau. Da im Abitur lernt man, was ist Transkription? Und das würde ich gerne nochmal grundlegend erklären, damit wir nachher verstehen, wie es weitergeht mit der SA-mRNA. Also wenn man sich vorstellt, wir haben eine Zelle und in dieser Zelle soll ein Protein, zum Beispiel Hämoglobin, produziert werden. Hämoglobin kennen ja viele Leute, das wird gemessen im Blutbild. Und dieses Hämoglobin soll jetzt also abgelesen werden, im Endeffekt von der DNA. Wir haben die DNA im Zellkern, die ist so gedreht, in sich spiralisiert und die wird dann geöffnet von einer RNA-Polymerase. Also diese DNA wird geöffnet wie so ein Reißverschluss und die Polymerase liest dann die DNA ab und es bildet sich eine RNA. Und das ist ein bisschen komplizierter, das ist nicht so ganz banal. Es ist nämlich so, dass diese Polymerase erstmal einen Startpunkt braucht, dann wird sie verlängert und dann gibt es ein Stoppsignal. Und das ist wichtig zu wissen, denn diese Signale können auch mal überlesen werden. Dazu kommen wir nachher vielleicht auch. Dann gibt es noch so eine Nachbearbeitung, da wird noch eine Kappe draufgesetzt auf die RNA und es gibt noch eine Schwanzbildung zur Stabilisierung dieser RNA. Ja, und dann ist die RNA schon bereit dafür, dass von ihr das zum Beispiel jetzt Hämoglobin abgelesen wird. So, und das ist so der Grundweg. Wichtig sind dabei noch die Ribosomen, an denen wird das abgelesen, die machen das. Und ja, dann würde ich sagen, kann jetzt Kai mal erklären, wie das mit der SA-mRNA funktioniert.
Genau, also lass mich nochmal ganz kurz zum Verständnis. Das heißt, wenn dieser Strang entstanden ist, mit Anfang, mit Ende, dann wird er abgelesen und dann wird das Hämoglobin zum Beispiel erzeugt.
Genau.
Aber dieser Strang an sich ist jetzt noch nicht das die Zelle, die entstanden sein soll, sondern das ist zunächst einmal nur der Bauplan, der hier entstanden ist.
Gute Frage. Nochmal, wir gehen in die Zelle, da haben wir einen Zellkern. im Zellkern wird die DNS geöffnet und die RNA wird gebildet. Die geht dann aus dem Zellkern raus in den Körper der Zelle. Ja, in das, wie sagt man?
Cytosol.
Cytosol, danke, das hat mir gerade gefehlt. Und dort wird an den Ribosomen werden dann die Proteine gebildet. Das Hämoglobin zum Beispiel.
Okay, das heißt, es wird ein Bauplan aus dem Zellkern
genau. In
die Zelle gegeben und in der Zelle wird dann das gebaut, das der Zellkern sozusagen, ich sag's mal salopp, ausgespuckt hat.
Ja.
Anfang, Ende, das bitte bauen, baut die Zelle dann ist dieses was auch immer Teilchen im Körper entstanden, das ich gerne möchte. Und jetzt ist die Frage, lieber Kai, wie funktioniert die Transkription bei der SAM-RNA oder beziehungsweise bei den SAM-RNA-Impfstoff?
Die funktioniert grundsätzlich anders. Denn wir haben hier ein anderes Ausgangsmaterial. Also Transkription ist nichts anderes als Abschreiben letztlich. Ja. Was Sibylle erklärt hat, ist der normale Vorgang in der Zelle. Das passiert ständig. Es wird ständig mRNA gebildet. Die wird abgelesen von DNA im Zellkern. Bei den SARNA-Impfstoffen haben wir jetzt einen anderen Vorgang. Da haben wir nämlich tatsächlich RNA als Matrize. Also das, was abgeschrieben wird, ist RNA. RNA wird von RNA gebildet. Das ist ein Vorgang, der in der Zelle normalerweise so nicht vorkommt. Den kennen wir eigentlich nur von Viren, die Zellen infizieren. Und für dieses Abschreiben, also dieses Transkribieren, neuer Bildung von neuer mRNA aus RNA, braucht man bestimmte Enzyme, die in unseren Zellen so nicht vorliegen. Das Neue an der SARNA ist jetzt, dass es nicht nur diesen Bauplan mitbringt, sondern auch gleichzeitig einen Bauplan für ein Enzym, also für eine sogenannte Replikase, die also dieses Abschreiben von RNA nach RNA übernimmt. Die wird praktisch mitgeliefert, die ist auch im Genom in diesem Impfstoff Informationen mit enthalten. Und das ist der große Unterschied. Also wir haben hier einen quasi viralen Vermehrungszyklus, wie wir ihn nur von RNA-Viren kennen, die auch immer ihre eigenen Enzyme mitbringen müssen, damit so etwas überhaupt funktioniert.
Das heißt, da wird dann der Bauplan nicht aus dem Zellkern ausgestoßen und in der Zelle vermehrt, sondern?
Das kommt gar nicht in den Zellkern. Das passiert alles in dem sogenannten Cytosol, also in der Umgebung des Zellkerns. Also
das wird da direkt reingegeben.
Genau, der Impfstoff, hatten wir ja schon die letzte Mal darüber gesprochen, kommt ja als Lipid-Nanopartikel in die Zelle, dringt er ein, liegt dann dort letztlich im Cytosol, schwimmt also mit den ganzen anderen Zellorganellen in der Zelle rum und dort haben wir dann die entsprechende Ausstattung, dass von dieser RNA des Impfstoffs neue RNA gebildet wird, aber notwendig ist, und das ist das Neue, das grundsätzlich Neue und auch nicht ganz ungefährliche, dass wir diese virale Replikase, dieses virale Enzym mitliefern müssen, damit das überhaupt passieren kann.
Weil das Cytosol an sich nicht auf die Idee käme, die fremde RNA abzuschreiben, korrekt?
Das ist ganz genau korrekt. So etwas sollte eigentlich in der normalen Zelle nicht passieren, solange sie gesund ist und nicht von einem Virus infiziert wird.
Okay, und dann ist ja die Frage, Sibylle hat am Anfang gesagt, wenn die RNA aus dem Zellkern abgegeben wird ins Cytosol, dann habe ich die Möglichkeit oder dann gibt es da einen Start und einen Stopp. Du sagst nun, wenn die Enzyme mitgeliefert werden mit der RNA, damit das überhaupt vermehrt wird im Cytosol, dann gibt es auch einen Start und einen Stopp. Also die Frage, die sich daraus stellt, ist, wie lange ist denn der Impfstoff aktiv und wann hört er auf? Weil du sagtest, virale Vermehrung, von den Viren wissen wir, dass sie nicht aufhören von alleine so ohne weiteres. Jedenfalls ist das so mein laienhaftes Verständnis als Nicht-Mediziner, Nicht-Wissenschaftler. Sibylle?
Ich glaube, das geht jetzt gerade ein bisschen durcheinander, weil diese Start und Stopp, da geht es einfach um das Ablesen, um die Transkription.
Ah.
Ja, genau, darum geht's da. Es geht jetzt nicht darum, wann hört das auf, das zu produzieren. Es geht nur um die Produktion. Wie lang wird das Protein quasi? Also darum geht's. Start, hier fange ich an mit dem Protein, das abzulesen. Und Stopp, hier höre ich auf, das abzulesen. Und das kann nämlich Folgen haben. Zum Beispiel neigen Alpha-Viren, wie jetzt das Virus, was wir verwenden für diesen Impfstoff.
Darf ich da noch einmal ganz kurz zwischenfragen? Das heißt, der Start und Stopp ist gar nicht darauf geeicht, wie oft er abgelesen wird, sondern nur... Das begrenzt nur die Sequenz, die sozusagen abgeschrieben wird.
Genau.
Okay, alles klar. Und wie ist dann der Normalzustand wäre dann, es wird einmal abgeschrieben, zweimal, dreimal, zehnmal,
ja,
gibt es
oft
dafür irgendwie
immer weiter.
Hunderte Mal, das kann auch tausendmal sein.
Genau.
Okay, und wie hört das wieder auf? Wann sagt das Zytosol, jetzt reicht's?
Wenn die Matrize nicht mehr da ist. Also normalerweise von einer DNA wird das streng geregelt. Ja, da gibt es also bestimmte Mechanismen im Zellkern, die dafür sorgen, ob ein DNA-Abschnitt, also ein Gen, abgelesen wird und wie lange. Beim Virus, da hast du völlig recht, Hauke, ist das ist eigentlich in der Regel hier kein Stopp vorgesehen. Ein Virus will sich vermehren und zwar auf Teufel komm raus, so viele Kopien von sich selber machen, wie in kurzer Zeit nur geht. Was hier oftmals das Ablesen begrenzt, ist am Ende Ressourcenknappheit, weil nicht mehr genug Materialien, Baumaterialien möglicherweise zur Verfügung sind oder einfach Schäden an der Zelle, die dafür sorgen, dass es nicht mehr weiter passiert. Aber im Prinzip, solange die Matrizen stabil sind, können immer wieder neue mRNA-Moleküle hergestellt werden.
Und das könnte natürlich mit den Ressourcen ein Problem sein, wenn Leute alt sind oder krank sind. Was kriegen die dann für andere Probleme, wenn ihre Ressourcen verbraucht werden in der Zelle? Ne? Die Zelle ist ja nicht nur dafür da, den Impfstoff zu produzieren, sondern die soll ja eigentlich auch noch andere Sachen machen. Das ist eine Frage zum Beispiel, die man sich stellen kann.
Okay, dann lasst uns nochmal auf den Impfstoff schauen. Die Frage, also wenn du gerade darauf hinweist, die Ressourcen des Körpers werden nun also gebraucht, um die in das Zytosol eingegebene mRNA, diese Matrize, wie du gerade gesagt hast, das geht mir leichter von der Zunge, abzuschreiben. Wie lange passiert das? Passiert das genau wie bei den natürlichen RNA-Strängen, so lange, bis alles verbraucht ist oder bis die Matrize zerfällt? Oder wie gibt es da einen Unterschied? Also wie lange passiert das, was da passieren soll, durch diese künstliche Eingabe dieses SAM-RNA-Impfstoffs ins Zytosol?
Das weiß eigentlich keiner. Ja, das ist nicht wirklich untersucht worden. Also das ist ja ein natürlicher Vorgang, aber es ist ja kein physiologischer Vorgang, der in unserem Körper stattfinden soll. Es gibt hier keine Kontrollmechanismen. Das heißt, das muss man im Einzelfall überprüfen. Man muss gucken, wie lange ist ein Ablesen eigentlich möglich. Die Zielsetzung der Entwicklung von SAM-RNA war ja, die Dauer oder die Antigenmenge künstlich zu erhöhen, indem man also immer wieder die Matrize neu abliest, aber die abgelesenen DNA-RNA-Stücke sind ja auch wieder neue Matrizen. Das heißt, wir haben hier wie eine Lawine, die in der Zelle entstehen kann. Also selbst von den neu hergestellten RNAs kann ja immer wieder neue RNA hergestellt werden. Wir wissen also tatsächlich nicht, wie viel RNA am Ende und wie lange in den Zellen entwickelt wird, produziert wird und welche Konsequenzen das hat. Oder auch welche Qualität diese RNA-Stücke haben, ist völlig unklar.
Ja, wir haben da nämlich zum Beispiel auch Probleme, das wollte ich gerade noch sagen, mit den Alphaviren. Haben üblicherweise sehr wenig Gene, sehr wenig Genmaterial in sich, die sie mitbringen und müssen manchmal einen Trick benutzen, um mehr Proteine herstellen zu können. Und das nennt man dann, die machen einen Read-Through. Also die lesen einfach weiter, die überlesen diese Stoppsignale, was ich vorhin erwähnt hatte. Und dann bilden die dadurch andere Proteine. Und die Frage ist, wie sehr kann es sein, dass diese SAM-RNA-Impfstoffe andere Proteine bilden, weil es solche Read-Throughs gibt? Das ist ein blödes Wort.
Für die deutsche Zunge ein wenig schwer.
Ja, genau. Also dieses Überlesen der Stopp-Codons. Und da ist natürlich die Frage, wie gut funktioniert das? Natürlich haben sich die Wissenschaftler bemüht, die SAM-RNA so herzustellen, dass es keine Read-Throughs gibt und auch keine Frameshifts. Also das heißt also auch Verschiebungen im Ablesen der RNA. Aber die Frage ist, funktioniert das wirklich richtig safe oder kommen auf einmal Proteine raus, die wir nicht wollen?
Genau, also Proteine rauskommen, die da eigentlich nicht wollen. Das wäre nämlich die nächste Frage. Was kann da eigentlich schiefgehen? Also jetzt habe ich da sozusagen dieses externe SAM-RNA-Stück in meiner Zelle. Das liefert seine eigenen oder kommt mit seinen eigenen Enzymen. Und jetzt kopiert sich das da ewig weiter rum. Und was kann dabei eigentlich schiefgehen?
Wie Sibylle richtig sagte, das ist bei viralen Enzymen ist das gar nicht so selten. Das ist, dass sie hier bestimmte Basen übersprungen werden, ja, dass es hier zu Veränderungen kommt im Ablesen. Das ist bei der Replikase des Alpha-Virus, wie bei allen RNA-abhängigen Replikasen übrigens, die haben keine Fehlerkorrektur, die haben kein sogenanntes Proofreading. Das heißt, die machen Fehler und zwar relativ häufig, sehr viel häufiger als zum Beispiel die Enzyme, das in unserem Zellkern machen. Unsere DNA im Zellkern, wenn die repliziert wird, ist das sehr exakt, ja, da werden Fehler auch wieder korrigiert oder festgestellt. Bei den viralen Replikasen, die jetzt RNA amplifizieren oder RNA vervielfältigen, da wird nicht so sehr auf Genauigkeit geachtet. Das heißt, diese Replikasen haben das nicht. Wir erhalten also jede Menge RNA, die wahrscheinlich inkorrekt ist, die also nicht genau dem Ursprung der Matrize entspricht, wo also überall kleine Fehler eingebaut werden können. Ja, die Häufigkeit kann variieren, das kann 1 in 1000 sein, es kann auch ein bisschen häufiger sein, aber wir wissen letztlich nicht, was das für Konsequenzen hat. Aber wenn man sich vorstellt, wir erhalten jede Menge RNA in unserer Zelle, im Zytosol, im Zellplasma, mit leichten Mutationen, kann sich das natürlich auch in einer fehlerhaften Proteinexpression widerspiegeln. Also einer fehlerhaften Bildung von Proteinen, die nicht das tun, was sie eigentlich tun sollten.
Ich habe dazu Zahlen gefunden. Also meine Zahlen sagen, dass etwa bei einer menschlichen Zelle 0,01 bis 0,1% dieser Stopp-Codons überlesen werden. Und bei den viralen Systemen könnten das 5 bis 20% oder mehr sein, nur um da auch mal Zahlen in die Welt zu geben. So ungefähr.
Okay, dann ist natürlich die Frage, wie funktioniert denn eigentlich das Qualitätsmanagement, das körpereigene Qualitätsmanagement bei normaler DNA-RNA-Ablese, also bei diesem Mechanismus? Also was ist sozusagen bei dem Impfstoff anders, was das Qualitätsmanagement oder auch bei Viren anders, was das Qualitätsmanagement der entstandenen Zellen angeht, als bei den körpereigenen sehr, wie du gesagt hast, Kai, sehr gut, wie soll ich das sagen, beaufsichtigt, kann man ja fast sagen. Der Körper beaufsichtigt, dass es genau abgeschrieben wird. Was funktioniert da, was bei den RNA- oder virenähnlichen RNA-Abschriften nicht funktioniert?
Also wir müssen unterscheiden zwischen der Herstellung von DNA und RNA. Die Herstellung von DNA ist hoch reguliert, im Sinne von, da gibt es Proofreadings, da gibt es also Fehlerkontrollen. Wenn hier ein falsches Nukleotid eingebaut wird, dann wird das bemerkt und dann wird das ausgetauscht. Bei der RNA ist es grundsätzlich nicht so dramatisch, weil die RNA grundsätzlich eine geringere Lebensdauer hat. Ja. Normalerweise unsere RNA, wir reden jetzt von der mRNA, die aus dem Zellkern exportiert wird und ins Zytosol gelangt, die hat eine Lebensdauer von, naja, das sind einige Stunden bis wenige Tage. Das ist also nicht so dramatisch, weil das heißt, die wird sehr schnell wieder abgebaut. Selbst wenn es hier zu Fehlern kommt, und hier kommt es häufiger zu Fehlern als bei der DNA-Replikation, dann ist das im Prinzip nicht so schlimm, weil diese RNA ist schnell wieder weg. Und die ursprüngliche Matrize ist ja korrekt. Bei der saRNA haben wir jetzt den Umstand, dass wir erstens RNA haben, die sowohl die Matrize liefert, also das, was die DNA macht, als auch die als mRNA dient, also letztlich als Bauanleitung für Proteine. Das heißt, wenn wir jetzt hier Fehler haben, also dann sind diese Fehler auch in der Matrize. Das heißt, hier kommt es zu Fehlern, die sich auch wiederum vermehren können, die amplifiziert werden können. Das heißt, die Fehlertoleranz ist hier eigentlich zu groß, wenn man RNA hat als Genmaterial. Das ist bei Viren so, da ist es nicht so groß problematisch, aber wir müssen uns bewusst werden, dass wenn wir sowas als Impfstoff verwenden, wir letztlich Gefahr laufen, dass wir Impfstoffe verspritzen oder Impfstoffe einsetzen, die letztlich Produkte produzieren in den Zellen, die wir gar nicht genau kennen, deren Wirkung wir nicht genau abschätzen können. Denn es kann Verkürzungen geben, ja, es kann Verlängerungen geben, es kann Fehlfaltungen geben in der Proteinkette, die dann dazu führen, dass wir Proteine haben, die möglicherweise eine andere Form haben, eine andere Funktion haben, andere Wechselwirkungen mit anderen Zellkompartimenten eingehen. Das sind alles Schwierigkeiten, die überhaupt noch nicht erforscht sind. Und es kann, oder gibt es Studien dazu, die das gezeigt haben, das ist das Entscheidende. Es kann halt auch Immunreaktionen geben auf Substanzen, auf Proteine, die wir gar nicht haben wollen. Also fehlgefaltete Proteine, die letztlich das Immunsystem anregen, mit absolut unabsehbaren Konsequenzen.
Ich hier auch noch, dass die SA-mRNA ja viel länger ist als die mRNA. Mit der mRNA haben wir auch schon unsere Probleme. Aber es gibt zum Beispiel aus dem Jahr 2021 von Blum und Kollegen eine Studie, die zeigt, dass diese langen SA-mRNA-Sequenzen viel mehr zu Sekundärstrukturen neigen, wie die nennen sich dann Haarnadeln oder Pseudoknoten. Das heißt, die RNA verdreht sich, verformt sich und dadurch kann es dann auch zu Ablesefehlern kommen, noch viel mehr als bei der kürzeren mRNA.
Und hier ist auch noch ein weiteres Problem, Sibylle, völlig richtig, die ist länger. Und was wir ja bei der Produktion der mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 miterleben mussten, das kann man auch nachlesen in den entsprechenden Unterlagen auch der EMA und der Zulassungsbehörden. Die Produktion der mRNA ist ja in einem Prozess geschehen, das ist so eine sogenannte In-vitro-Transkription, das heißt Bakterien, Plasmide wurden letztlich amplifiziert. Die RNA, die dabei hergestellt wurde, hat eine sehr, sehr niedrige Integrität, nennt man das. Also auch die EMA hat damals sich beschwert, bei BioNTech zum Beispiel, die Integrität wäre zu gering. Was heißt das? Das heißt, es ist sehr viel RNA gebildet worden, die nicht die richtige Länge hatte zum Beispiel, ja, die nicht korrekt war, die wo irgendwelche Stücke gefehlt haben. Und das ist einfach ein Produktionsproblem, was wir momentan haben, weil das ist natürlich auch ein neues Verfahren. In kurzer Zeit wurden Milliarden von Dosen hergestellt im Großmaßstab, in Großanlagen. Und wir sind momentan technisch nicht in der Lage, wirklich verlässlich mRNA im großen Maßstab zu produzieren. Wenn man jetzt noch längere mRNA-Stücke hat, wie wir sie für diese saRNA brauchen, dann sind natürlich die Schwierigkeiten noch größer und es muss damit gerechnet werden, dass wir noch weniger intakte RNA haben, die letztlich wirklich in den Injektionsnadeln in die Menschen injiziert wird.
Okay, ich muss noch einzwischen, also es hört sich schrecklich an, wenn da irgendwas sozusagen immer weiter produziert wird und ich gar nicht so richtig weiß, was da eigentlich los ist. Da komme ich gleich noch eine Frage zu, aber vorher. Du hast vorhin gesagt, die Matrizen, die haben eine Halbwertszeit, also ein Verfallsdatum, wenn man so will, von wenigen Stunden bis wenige Tage. Wie lange sind denn diese saMRNA Matrizen valide oder wie lange sorgen die dafür, dass sie abgeschrieben werden? Ich habe verstanden, dass die selbst sozusagen neue RNA auch produzieren. Das heißt, theoretisch ist das ein unendlicher Loop.
Unendlich sicher nicht, denn in der Biologie gibt es nichts Unendliches. Es gibt natürlich immer begrenzende Faktoren. Die Limitationen in der Zelle werden natürlich am Ende dafür sorgen, dass die Zelle irgendwann aufhört zu produzieren, ja, oder die Zelle vielleicht sogar stirbt. Aber wir wissen es nicht. Das ist eine ganz entscheidend wichtige Frage, denn bei der mRNA gegen Covid-19, also den mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19, wurde uns ja gesagt, dass diese Impfstoffe nach wenigen Tagen verschwunden sind und deshalb auch keinen Schaden mehr anrichten können, dass sie also so wie normale RNA relativ schnell abgebaut werden. Mittlerweile bekommt man offizielle Zahlen, naja, die ist so 10 Tage ungefähr da. Wir wissen aber aus Studien und die mittlerweile auch peer-reviewed sind, dass mRNA nachgewiesen werden kann über Monate nach der Impfung, also Wochen und Monate nach der Impfung. Und wir wissen von dem produzierten Spike-Protein, also dem eigentlichen Antigen, was von den Mod-RNA, mRNA-Impfstoffen produziert wird, dass die auch über viele Monate, mittlerweile gibt es Studien, die zeigen, dass die sogar noch nach fast 2 Jahren noch nachweisbar sind. Das heißt, wir haben bei der mRNA schon das Problem, bei der sagen wir konventionellen mRNA schon das Problem, dass die Halbwertszeit viel größer ist als das, was uns versprochen wurde und auch viel größer ist als das, was wir momentan wissenschaftlich wirklich erklären können. Jetzt ist das saRNA-Konzept auf den Markt geworfen worden mit der Versprechung, es bietet uns einen besseren Schutz, weil es das Immunsystem besser anregt, weil die RNA noch länger da ist. Und da muss man natürlich dann fragen, was heißt in diesem Fall länger und welche Konsequenzen hat das?
Und lasst mich noch mal bitte jetzt die zweite Frage stellen, die ich gerade stellen wollte, nämlich, wenn da jetzt die ganze Zeit irgendwelche Zellen gebildet werden, also was wird gebildet, nachdem das abgeschrieben wird?
RNA im Prinzip und Spike-Protein. Das Spike-Protein, darum geht's ja.
Aber die sind, weil es gibt diese Read-Throughs und diese Fehlproduktion. Das heißt, ich habe einen Prozess angestoßen in meinem Körper, der jetzt die ganze Zeit weiterläuft und Dinge produziert. Du hast es Haarnadel oder Pseudoknoten genannt oder so ähnlich.
Das sind so Strukturen, die sich bilden können, die dann eben Probleme machen können im Ablesen.
Darauf will ich hinaus. Also wenn sich da irgendwelche, jetzt ist das möglicherweise eine Überlappung von meiner semantischen Vorstellung von Knoten und Haarnadeln und so, aber das hört sich für mich so an, als wenn sich da sowas wie tumorartige Dinge in meinem Körper bilden können oder Gerinnsel oder was ist das?
Nee, das nicht. Das ist quasi nur die Leserechtschreibschwäche der saMRNA-Impfstoffe quasi. Also es kann zu Ablesefehlern kommen. Das ist einfach ein Thema. Es kann zu Ablesefehlern in diesem Prozess kommen und es kann zum Beispiel auch passieren, eventuell, das ist zumindest denkbar, dass diese Replikase, nach die ja mitgebracht wurde von diesem virusähnlichen Impfstoff, dass diese Replikase nachher etwas abliest, was sie gar nicht ablesen soll. Also zum Beispiel, wenn es eventuell eine Co-Infektion mit einem anderen Virus gibt und möglicherweise sind die Sequenzen ähnlich oder so, dann werden auf einmal von einem anderen Virus Strukturen möglicherweise abgelesen. Also es ist nur, außer Kai widerspricht mir jetzt, aber es ist nur denkbar. Und das müsste alles erforscht werden. Also das sind diese Ablesethemen.
Hört sich für mich trotzdem so an, als wenn da Dinge entstehen in meinem Körper, die da nicht hingehören. Also die, ich so entartet ist so politisch belegt, das Wort, aber ist es so, dass das entartete Zellen sind, also Zellen, die eigentlich vom Körper nicht produziert werden sollen? Kann es sein, dass das am Ende sogar dazu führt, dass eine Tumorbildung begünstigt wird?
Das Grundproblem ist, dass wir hier einen Eingriff in die Immunreaktion vornehmen, dessen Folgen wir noch nicht abschätzen können. Also man muss sich vorstellen, das Immunsystem ist ja immer in so einer Balance, ja, zwischen, es ist ja nicht nur ein Abwehrmechanismus, sondern es ist auch ein Toleranzmechanismus. Das Immunsystem muss sich ständig entscheiden, wehre ich etwas ab oder ignoriere ich etwas. Normalerweise, jetzt hole ich etwas weiter aus, ist diese Entscheidung so ein bisschen davon abhängig, kommt etwas neu auf mich zu, also auf das Immunsystem, und ist das möglicherweise eine Gefahr? Und ist das kurzzeitig da? Normalerweise, wenn ein Erreger kommt, ist der neu für das Immunsystem oder vielleicht auch bekannt von früher, dann hat man schon die entsprechenden Abwehrmechanismen quasi in der Schublade des Immunsystems. Das Problem ist, diese Veränderung, also dieses Auftauchen, dieser neuen Gefahr, die muss kurzfristig sein. Die muss eine gewisse Vergänglichkeit haben. Denn wenn etwas länger aktiv ist, ja, also wenn etwas jetzt, reden wir von der mRNA, ich hatte es vorhin gesagt, mehrere Wochen, Spike-Proteine, mehrere Monate im Körper, dann kann das zu zwei Konsequenzen führen. Das kann zum einen dazu führen, dass das Immunsystem überreagiert im Sinne von, es ist ständig aktiv ist. Das kann also zu chronischen Entzündungen zum Beispiel führen. Das kann zu Gewebeschädigungen führen in der Folge von chronischen Entzündungen. Und das ist ja auch das, was wir bei ganz vielen Impfnebenwirkungen auch beobachten. Das ist Gewebezerstörung aufgrund von Immuninfiltrationen, also von chronischen Entzündungen. Das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, das Immunsystem schaltet runter. Dadurch, dass dieses Antigen ständig da ist oder dieses Virus, kann ja auch ein chronisches Virus sein, irgendeine Challenge, ja, das Immunsystem reagiert nicht mehr darauf. Es wird sozusagen tolerant. Es bekommt eine Immuntoleranz. Und das ist natürlich, kann auch verheerend sein, denn es gibt jetzt keine Gewebeschäden mehr unbedingt, aber das Immunsystem reagiert auch nicht mehr. Es reagiert nicht mehr auf den, also jetzt spezifisch auf diesen Erreger, in dem Fall jetzt vielleicht Covid-Infektion, wird nicht mehr adäquat bekämpft, ja, man wird dadurch vielleicht kränker als ohne Impfung, das kann sein. Aber wir müssen uns Gedanken machen, weil du das Thema Krebs ansprachst. Wir wissen mittlerweile, das ist eine Erkenntnis, die ist noch gar nicht so alt, so 10, 20 Jahre, wie unheimlich wichtig ein gutes Immunsystem oder ein ausbalanciertes Immunsystem auch für die Prävention von Krebs ist. Und die beiden Mechanismen, die Immuntoleranz, aber auch die chronische Entzündung, die Überreaktion, sind beides Mechanismen, die zur Entstehung von Krebs beitragen können.
Und ich glaube, Kai, was du eben meintest, ist, dass die Bildung von IgG, also unter anderem die Bildung von IgG4-Antikörpern, die ja auftreten kann Monate nach der Impfung.
Was ist das?
Okay, das sind Antikörper, die sich bilden im Rahmen eigentlich, die haben mit der allergischen Erkrankung, da sind die eher bekannt normalerweise. Und die bilden sich, um das Immunsystem wieder runterzufahren. Also wenn man eine Allergie hat, dann sind das eigentlich IgE-Antikörper. Und mit der Zeit bilden sich IgG4-Antikörper, um diese Reaktion abzumildern und auszubremsen. Und was hier jetzt passiert mit der Impfung ist, dass wir erstmal IgM-Antikörper bilden. Das sind ganz schnelle Antikörper, die kommen kurz nach der Infektion oder nach der Impfung. Und dann einige Zeit später, 6 Wochen später etwa, haben wir IgG-Antikörper, die dann eine Zeit lang persistieren. Aber Monate später erst bilden sich diese IgG4-Antikörper. Und die sind übrigens typisch für die mRNA-Impfstoffe, beziehungsweise dann wahrscheinlich auch für die SA-mRNA-Impfstoffe, weil das halt ein sehr ähnlicher Mechanismus ist. Wurde zum Beispiel beschrieben von Pascal Irrgang und Kollegen, der arbeitet an der Uniklinik Erlangen und hat das 2022 schon beschrieben. Das findet man zum Beispiel bei Vektorimpfstoffen, also bei ganz normalen Impfstoffen, quasi normalen Impfstoffen, findet man das nicht. Oder die haben das auch mal an der Tetanusimpfung untersucht. Da gibt es diesen Mechanismus auch nicht. Aber eben bei diesen mRNA-Impfstoffen. So, also da gibt es eine Folgereaktion, die tritt erst Monate später auf. Das finde ich total wichtig, weil das auch für das Meldesystem von Impfnebenwirkungen, das wir haben, natürlich eine ganz hohe Relevanz hat, dass eben Nebenwirkungen nicht erst nach 2 Wochen auftreten müssen, sondern dass das sich ganz lange hinziehen kann. Und jetzt möchte ich noch eine aktuelle Studie erwähnen, die kommt aus Japan von Abue und Kollegen. Die haben festgestellt, dass diese erhöhten IgG4-Level eine noch ungünstigere Prognose gemacht haben bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und es gibt auch die Beobachtung, dass diese IgG4-Antikörper möglicherweise in Zusammenhang gebracht werden können mit Gallengangskarzinomen, Magenkrebs und Speiseröhrenkrebs. Das ist auch in dieser Studie zu finden. Die ist hochaktuell. Die ist, glaube ich, jetzt gerade in diesem Monat veröffentlicht worden. Und ja, das wären dann Folgeerscheinungen, die wirklich sehr viel später auftreten, als man sie eigentlich erwartet. Und das ist doch wichtig, das müssen wir uns angucken, ja.
Okay, also wenn ich das mal umgangssprachlich runterbreche, gibt es sehr wohl die Möglichkeit, dass diese SA-mRNA-Impfstoffe die Tumorbildung begünstigen und zu Krebs führen. Kann man das so verkürzt darstellen?
Wir müssten untersuchen, ob das wirklich der Fall ist. Also es gibt den Verdacht, sagen wir mal. So würde ich es ausdrücken. Kai, ich weiß nicht, wie du es formulieren würdest.
Also wie ich gesagt habe, das Immunsystem ist ein ganz wichtiger Mechanismus, der sowohl Krebsentstehung begünstigen kann. Wir erleben das bei der chronischen Inflammation, dann ist bei vielen Krebsarten, wo die Gewebezerstörung durch chronische Inflammation letztlich das Krebsrisiko erhöht. Und wir haben natürlich auf der anderen Seite die Notwendigkeit, die ständige Notwendigkeit, dass das Immunsystem ständig diese sogenannte, man nennt das auch Immunsurveillance, ja, Immunüberwachung übernimmt, dass jede Zelle, die entartet, kann man das wirklich so sagen, oder die auffällig wird, vom Immunsystem liquidiert wird. Die wird eliminiert. Dafür gibt es spezielle Zellen. Wenn das Immunsystem jetzt in irgendeiner Weise beeinträchtigt ist und diese Funktion nicht mehr adäquat ausübt, möglicherweise, weil es geschwächt ist durch eine bestimmte Impfung, dann ist hier die theoretische Möglichkeit gegeben, dass die Krebshäufigkeit steigen wird. Das ist kein monokausaler Zusammenhang, sondern da gibt es viele Faktoren, die das beeinflussen. Wir können es nicht ausschließen. Es gibt dazu keine positiven Studien, die das eindeutig zeigen. Es gibt aber auch keine wirklichen Untersuchungen, die in diese Richtung angestrengt werden. Und da bin ich völlig bei Sibylle. Hier ist einfach eine Riesenlücke, eine riesen Erkenntnislücke, die wir haben, die uns eigentlich davor die davon abhalten sollte, mit diesen neuartigen Technologien in dieser Weise zu spielen und vor allem, indem wir den Leuten erklären, das sind risikolose Therapien, denn wir kennen die Risiken nicht und wir haben das bei der mRNA erlebt. Es ist eigentlich, wenn man sich die Daten anschaut, zur Sicherheit ein Desaster. Wenn man sich die Daten anschaut zur Wirksamkeit, ist es ein Desaster. Es wird aber dennoch als Erfolg verkauft und ist quasi die Basis dafür, dass man nur die sRNA auf den Markt bringen will, indem man sagt, was bei der mRNA schon so gut geklappt hat, das wird uns jetzt mit saRNA noch besser gelingen. Und da muss doch ein ganz großes Ausrufezeichen eigentlich dahinter, dass das nicht sein kann.
Was mich natürlich dann zur Abschlussfrage führt, nämlich ein Ausblick. Die Frage, die sich natürlich stellt, wir haben jetzt ganz viele Dinge gehört, die wir eigentlich nicht wissen. Nichtsdestotrotz ist dieser Impfstoff verfügbar und wird wahrscheinlich zu tausend und millionenfach verimpft. Die Werbekampagnen laufen und die Frage, die sich stellt, ist, wie können wir Impfstoffe in der Zukunft sicherer machen? Also was muss dann passieren, damit ich nicht in fragende Gesichter gucke, wenn ich all diese Fragen stelle? Und nun habe ich mich ja nun informiert, nun bin ich mit dem Thema sogar einigermaßen unterwegs, aber wie viel Selbstleistung muss man betreiben, um alleine hinter die Fragezeichen zu kommen? Und wie müsste eigentlich zukünftig ein Prozess aussehen, damit wir sagen können, ja, das ist für diejenigen, die sich impfen lassen möchten, auch ein Prozess, auf den sie sich verlassen können?
Also meines Erachtens bräuchten wir erstmal eine richtige lange Forschungszeit. Diese Impfungen sind ja wirklich aus dem Boden gestampft worden und ich finde, es gehört dazu sehr viel mehr Forschung. Ich meine, die ganzen Fragen, die wir jetzt gestellt haben in diesem Podcast, zeigen ja, wir haben ganz viele Fragen. Es ist ganz viel ungeklärt. Und für mich wäre erstmal wichtig, dass diese Impfstoffe erstmal vom Markt kommen jetzt und weiterhin erforscht werden, meinetwegen, aber richtig gut erforscht werden, von allen Seiten betrachtet werden, dass es Transparenz gibt, dass Ärztinnen und Ärzte auch gut informiert werden darüber, was passieren kann, wenn man geimpft wird. Das wäre für mich ein anderer Aspekt, abgesehen davon, dass ich am liebsten einen Impfstoff hätte, der wirklich komplett sicher wäre, nach einigen Jahren einer Entwicklung von 10 bis 15, 20 Jahren. Wenn es da wirklich einen total sicheren Impfstoff gäbe, gut, dann müssten die Ärzte auch nicht total informiert sein. Aber so wie es im Moment aussieht, müssen wir Ärztinnen und Ärzte uns aus eigener Kraft total dahinter klemmen, dass wir wissen, was kann denn eventuell passieren, sodass wir, wenn jetzt ein Patient zum Beispiel mit Auffälligkeiten in die Praxis kommt, wie neurologischen Störungen, Durchblutungsstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Erschöpfungssyndrom, dass wir dann denken, der ist geimpft worden. Wie oft denn? Wann hat denn die Problematik angefangen? Und dann erkennen, wir müssen das jetzt auch melden. Und da sind wir beim Meldesystem. Da haben wir nämlich auch ein großes Problem, weil diese Impfmeldungen, und ich weiß, das sprengt so ein bisschen den Rahmen, aber diese Impfmeldungen zu formulieren in der Praxis mit dem Patienten, Das dauert etwa 20 Minuten, man kriegt kein Geld dafür. Wir werden nicht honoriert dafür. Das heißt, wir müssen das einfach mal so machen, wenn du 5 Meldungen am Tag hast, da hast du schon ein bisschen ein Problem. Du musst es machen und viele Kolleginnen und Kollegen kommen schon mal gar nicht auf die Idee, dass da ein Impfschaden dahinter stecken könnte. Ja, also das wären Sachen, die für mich ganz wichtig wären anzugehen.
Dann zunächst mal müssen wir wieder zurück zu den bewährten Sicherheitskriterien. Das ist ja nicht im luftleeren Raum entstanden, sondern das, was wir in der Sicherheit hatten, nämlich Zulassungsbehörden. Wir haben ein ganz, ganz genauestens geregeltes Zulassungsverfahren. Das ist sehr aufwendig, kostet sehr viel Geld, aber das wurde peinlichst genau befolgt, musste so passieren, weil es natürlich auch ein finanzielles Risiko war für die Unternehmen, wenn man einen Impfstoff 10 Jahre entwickelt und der kommt am Ende nicht auf den Markt. Da müssen wir wieder zurück. Momentan haben wir die Situation, dass seit Corona alle diese Sicherheitsgrundsätze, die sind geschliffen worden. Ja, also es ist egal, ob man jetzt einen Corona-Impfstoff hat, obwohl wir keine Pandemie mehr haben, oder ob man RSV oder Monkeypox oder was auch immer. Es wird alles jetzt mit Fast Track quasi als Notfall auf den Markt geworfen. Das liegt natürlich auch daran, weil ständig alles ein Notfall ist. Das ist die eine Sache. Ich gebe dir vollkommen recht, wir brauchen mehr Forschung, wir brauchen bessere Forschung. Wir brauchen aber vor allem wirklich unabhängige Forschung. Und das ist unabhängig davon, wie gut die Sicherheitskriterien sind, müssen wir sagen, wir haben leider auch diese unabhängige Forschung seit Jahren nicht mehr. Gerade auf dem Gebiet der Arzneimittelforschung, auf dem Gebiet der Impfstoffforschung sind wir weit davon entfernt, hier unabhängige Wissenschaft zu haben. Natürlich ist das teuer, das habe ich ja gesagt. Das sind sehr, sehr langwierige, sehr aufwendige Studien, die müssen bezahlt werden. Die werden von der Industrie bezahlt, die werden von den Impfstoffherstellern bezahlt, die werden publiziert in Fachzeitschriften und die werden dann letztlich zugelassen von Sicherheitsbehörden. Aber die Vernetzungen müssen aufgebrochen werden. Das kann nicht sein, dass derjenige, der am Ende die Milliarden einstreicht, auch selber quasi garantieren kann, dass alles gut läuft, dass es gut funktioniert. Wir haben das ja erlebt bei BioNTech, Pfizer, dass man sagt, 95% super sicherer Impfstoff und dann macht man Milliarden damit und hinterher zeigt sich, das war alles gar nicht so richtig. Die Wissenschaftler, die auch in den Universitäten sind, abhängig mittlerweile, auch abhängig von solchen von Mitteln aus der Industrie. Und hier gibt es eine Verflechtung, die aufgebrochen werden muss. Das ist allerdings eine Mammutaufgabe, aber unbedingt notwendig, wenn wir wieder zurückkommen wollen zu Impfstoffen, die man auch als Arzt mit gutem Gewissen verschreiben kann. Und solche Impfstoffe gab es in der Vergangenheit. Ich das durchaus betonen. Aber momentan ist es gerade als Mediziner unheimlich schwierig, wenn man verantwortungsvoll seinem Patienten gegenübertritt oder seinem sogenannten Impfling, weil man weiß oft wirklich gar nicht mehr, was das jetzt eigentlich ist, was da alles drin ist und ob das überhaupt einigermaßen vernünftig getestet worden ist.
Okay, ich glaube, der Appell ist klar und es gibt hier was zu tun. Ich danke dir da draußen fürs Interesse an dieser Folge, an diesem Deep Dive. Und du würdest uns sehr helfen, mit unserem Anliegen möglichst breit aufzuklären, um möglichst viele mündige Impfentscheidungen treffen zu können, wenn du diesen Podcast weiter verteilst an deine Netzwerke, an deine Freunde, an die Leute, mit denen du diskutierst. Ich danke dir, Sibylle, herzlich für deinen wissenschaftlichen, ärztlichen Input, ärztlichen vor allen Dingen, und dir, Kai, für den wissenschaftlichen Input. Und für den Fall, dass ihr noch eine Frage habt, die wir hier jetzt nicht besprochen haben, dann findest du unsere E-Mail-Adresse unten in den Shownotes. Ich wünsche euch von Herzen ganz viel Gesundheit und alles Gute. Wenn ihr mögt, sind wir auch in der nächsten Episode wieder für euch da. Und bis dahin erstmal tschüss.
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 Wenn dich dieses Thema noch weiter interessiert, dann findest du unten in den Shownotes einen Link zu unserer Website. Auf der Website findest du jede Menge Fach- und Sachbeiträge zu genau diesem Thema, genau wie eine E-Mail-Adresse. Du kannst uns deine Frage auch direkt stellen. Wir freuen uns auf dich das nächste Mal. Und wenn du garantiert keine weitere Episode dieses Podcasts verpassen willst, dann abonnier doch diesen Kanal, und auch eine Bewertung würde uns sehr helfen. Wir danken dir für dein Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.